Willkommen zu einer neuen Episode des Predigt-Podcasts der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Wiedenest aus Nordrhein-Westfalen. Wir sind davon überzeugt, dass Gott durch Predigten redet. Wir wünschen viel Inspiration beim Hören.
Schönen guten Morgen von meiner Seite. Ich freue mich, dass ihr hier seid. Einfach aus der Kraft Gottes leben. Wie Damaris schon gesagt hat, sind wir gerade in einer neuen Reihe. Das ist das zweite Thema dazu. Und es geht um die Basics. Ja, back to the roots, zurück zu den Wurzeln. Was macht unser Glaube eigentlich aus? Wie können wir unseren Glauben leben? Wie können wir Jesus nachfolgen? Heute soll es darum gehen, einfach aus der Kraft Gottes zu leben. Als ich den Titel das erste Mal bekommen habe, beziehungsweise gelesen habe, dachte ich, schon ein bisschen Widerspruch in sich, so einfach aus der Kraft leben. Okay, ich habe vor einer Woche, Freitag, habe ich angefangen, Kraftausdauertraining zu machen. Habe mich so im Fitnesszentrum angemeldet, endlich mal, lange vorgenommen. Und wer mich letzte Woche Sonntag gesehen hat, bin ich irgendwie so rumgelaufen, weil ich wahnsinnige Muskelkater hatte. Und dann war ich letzte Woche noch zweimal, das letzte Mal am Freitag und es wird einfacher. Ist ja klar, es wird einfacher. Jetzt muss ich allerdings beim nächsten Mal die Gewichte ein bisschen erhöhen. Von dem her weiß ich nicht, wie ich dann wieder rumlaufe. Einfach aus der Kraft Gottes leben. Wenn wir dann die Kraft haben, ja, wenn wir trainiert sind, wird es einfach tatsächlich. Und das ist auch bei uns im Glauben so. Ob es jemals einfach wird, möchte ich jetzt nicht behaupten. Aber es kann, je nachdem, wie wir mit Jesus leben, wie wir mit ihm verbunden sind, ist unser Leben einfacher oder schwieriger in der Nachfolge. Und das wohl bekannteste Bild dazu, das finden wir in Johannes 15. Oder einer der bekanntesten Bilder. Es gibt viele Bilder, wie wir auch gerade gesungen haben. Aber das ist einer der bekanntesten Bilder. Jesus ist mit seinen Jüngern unterwegs und sagt, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer mit mir verbunden bleibt, so wie ich mit ihm, bringt reiche Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Ist eine sehr klare Aussage, wie ich finde auch ein sehr schönes Bild. Jesus beschreibt sich da als der Rebstock. Hier gibt es jetzt nicht so viel Weinanbaugebiete, ich weiß. Ich komme aus Süddeutschland, Freiburg, da haben wir ganz viele davon, Kaiserstuhl. Schönes Gebiet, guter Wein. Und Jesus beschreibt dieses Bild folgendermaßen. Er sagt, ich bin der Rebstock, sprich dieses, ja, der Rebstock, der in der Erde verwurzelt ist. Und von diesem Rebstock gehen diese Reben weg. Und diese Reben, sagt er, sind wir. Und die Aufgabe von diesen Reben ist, Trauben zu produzieren, Frucht zu bringen. Und er sagt, das können wir natürlich nur machen, wenn wir mit ihm verbunden sind, mit dem Rebstock. Ist ja auch logisch, ne? Und er sagt auch, dass Gott der Weingärtner ist. Der geht durch die Reben, er beschneidet sie, damit sie mehr Frucht bringen. Aber, und das muss ein Weinbauer auch tun, er haut die ab, die keine Frucht bringen. Weil die kosten den Rebstocken unnötige Kraft und das ist klar, die müssen abgehauen werden, damit die eben nicht diese Kraft aussaugen, damit es die Reben bekommen, die gesund sind und Trauben produzieren. Und diese Reben, die werden dann gesammelt, die verdorren, sagt Jesus, und die werden dann ins Feuer geworfen. Und das ist auch wirklich so, wenn man so durch einen Weinberg läuft, dann ist immer so an dem Ende von den Reben, von diesen Weinreben, sind immer so riesige Haufen von diesen vertrockneten Ästen. Und da kann man sich auch ganz gerne mal bedienen, um ein gutes Lagerfeuer zu machen, weil die sehr guten Zündstoff bringen, wirklich. Und das ist das Bild, was Jesus bringt. Dieses ohne ihn können wir nichts tun. Und wenn wir jetzt gleich darüber reden, was bedeutet, einfach aus der Kraft Gottes zu leben, ist das so das Allerwichtigste, was wir im Hinterkopf behalten müssen, dass es nur in der Verbindung mit Jesus geht. Und interessanterweise geht Jesus danach aber direkt nochmal einen Schritt weiter und dann lesen wir Folgendes. Ist direkt nach dem Gleichnis. Wenn ihr meine Gebote befolgt, dann bleibt ihr in meiner Liebe, so wie ich die Gebote meines Vaters befolgt habe und in seiner Liebe bleibe. Ich habe euch dies gesagt, damit meine Freude euch erfüllt und an eurer Freude nichts mehr fehlt. Jesus sagt also, ihr müsst mit mir verbunden sein, wenn ihr überhaupt irgendwas machen wollt, wenn ihr mir nachfolgen wollt, weil alles, was ihr dazu braucht, bekommt ihr nur von mir und ohne mich könnt ihr nichts tun. Und dann sagt er, wenn wir ihn lieben, so heißt es in einer anderen Übersetzung, dann folgen wir auch seine Gebote. Und wenn wir seine Gebote befolgen, werden wir mit Freude erfüllt. Ich finde es eine starke Aussage. Ich stelle mir gerade vor, vielleicht kennst du auch Jesus gar nicht, hast keine Beziehung zu ihm, dann hörst du das so. Erstens, ich soll gerne Gottes Gebote befolgen, weil ich Gott liebe. Und dann soll es mir auch noch Freude bringen, Gottes Gebote zu befolgen. Kein Sex vor der Ehe, ich darf mich nicht betrinken, ich darf niemals lügen, all diese Sachen. Ehrlich, macht ihr euch da nicht was vor? Schwierig. Und ich habe früher auch so gedacht, ich war ja mal kein Christ. Und jetzt bin ich Christ und ich lese das und ich denke, okay, ich liebe Jesus, ja, auf jeden Fall. Ich halte seine Gebote, ich versuch's. Es macht mir Freude, seine Gebote zu behalten. Ja, meistens. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir ist es oft so, es funktioniert ja nicht. Es funktioniert oft nicht und dann bin ich richtig frustriert. Weil ich denke dann, liebe ich Jesus nicht genug? Meine ich nicht ernst genug? Oder woran liegt es, dass ich es nicht schaffe? Und mich frustriert das. Und ich kann jetzt ohne Ende Beispiele auspacken, ihr bestimmt auch. Und ich habe mal eins mitgebracht. Autofahren mit meiner Frau. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber oft fahre ich, wo wir das eigentlich ändern sollten, um unsere Ehe irgendwie zu retten. Nein, so schlimm ist es noch nicht. Ja. Aber meine Frau, wenn wir Auto fahren, es ist wirklich vorprogrammiert, es gibt Streit. Warum? Weil meine Frau mich ständig kritisiert. Ja, immer. Jedes Mal. Es ist egal, was ich mache, sie kritisiert mich. Ich habe das mit ihr abgesprochen, ich darf das so sagen. Also jedes Mal das Gleiche. Ja. Wir kommen in irgendeine Situation, ich bremse ihr zu spät, ich biege zu schnell in die Kurve ab, ich beschleunige zu schnell, ich verbrauche zu viel Sprit. Die Liste ist ellenlang und es kommt wirklich oft zum Streit. Also manchmal überlegen wir schon, sollen wir jetzt wirklich 6 Stunden in Urlaub fahren? Also wir kommen da so geladen an, da brauchen wir erstmal eine Woche, um wieder runterzukommen. Und es ist oft so, wenn ich ins Auto steige und meine Frau ist dabei, sonst brauche ich das ja nicht, dann nehme ich mir richtig vor so, okay, tief durchatmen. Egal was sie sagt, du reagierst gelassen. Ja, du reagierst mit Liebe. Weil Gott sagt, du sollst deine Frau lieben und ehren. Das schaffe ich, ja. Und während ich so versuche, mich zu beruhigen, merke ich schon die innere Anspannung, die kommt, weil ich weiß, dass es wahrscheinlich nicht funktioniert. Dann überlege ich mir Strategien. Ja, ich ignoriere es. Ich höre einfach nicht hin. Oder ich begegne ihr mit einfach netten Gegenreden und sage einfach irgendwas Positives. Oder ich schreie sie einfach zurück an. Nee, das ist nicht so gut. Und dann mache ich mir so meine Gedanken. Ja, und es ist fast egal. Also ganz selten schaffen wir mal, dass es nicht so ausrastet. Ist wirklich interessant. Also auch wenn Leute bei uns mitfahren, die tun mir immer ein bisschen leid. Es ist wirklich nicht einfach. Wenn sie Auto fährt, ist es natürlich nicht so, weil ich kann mich beherrschen, ich sage nie was. Von daher, da schreit mir eigentlich gar nicht. Ja. Aber ihr merkt was. Ihr habt wahrscheinlich ganz andere Geschichten, wo das aufkommt, aber es ist, wir stehen immer in diesem Kampf. Ja? Wir wollen eigentlich das Gute und wir schaffen es nicht. Wir bemühen uns und irgendwie bleiben wir doch dann irgendwie stecken. Und manchmal hat man das Gefühl, ja, man kann machen, was man will, es geht nach hinten los. Beim Autofahren, bin ich schon so programmiert drauf, dass ich gar keine Hoffnung mehr habe, dass es sich verändert. Ja? Und diese Geschichte, die ist jetzt nicht neu, die haben wir auch nicht irgendwie jetzt erst in den letzten Jahrzehnten irgendwie erlebt als Christen. Die gibt es schon ziemlich lange. Und ich möchte einfach mal, ich mache mal hier auf, so, seid ihr nicht abgelenkt mit dieser Bibelstelle. Ich möchte euch einfach mal einen längeren Text vorlesen aus Römer 7. Römer Kapitel 7 ab Vers 14. Das Gesetz ist durch Gottes Geist gegeben worden, das wissen wir. Ich aber bin meiner eigenen Natur ausgeliefert. Ich bin an die Sünde verkauft und ihr unterworfen. Ich verstehe selbst nicht, warum ich so handle. Ja, ich auch nicht, wie ich handle. Denn ich tue nicht das, was ich tun will. Im Gegenteil, ich tue das, was ich verabscheue. Wenn ich aber das, was ich tue, gar nicht tun will, dann gebe ich damit dem Gesetz recht und heiße es gut. Und das bedeutet, der handelt, bin nicht mehr ich, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Ich weiß ja, dass in mir, das heißt in meiner eigenen Natur, nichts Gutes wohnt. Obwohl es mir nicht am Wollen fehlt, bringe ich es nicht zustande, das Richtige zu tun. Ich tue nicht das Gute, das ich tun will, sondern das Böse, das ich nicht tun will. Wenn ich aber das, was ich tue, gar nicht tun will, dann handle nicht mehr ich selbst, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Ich stelle also folgende Gesetzmäßigkeit bei mir fest. So sehr ich das Richtige tun will, was bei mir zustande kommt, ist das Böse. Zwar stimme ich in meiner innersten Überzeugung nach dem Gesetz Gottes mit Freude zu, doch in meinem Handeln sehe ich ein anderes Gesetz am Werk. Es steht im Kampf mit dem Gesetz, dem ich innerlich zustimme, und macht mich zu seinem Gefangenen. Darum stehe ich nun unter dem Gesetz der Sünde und mein Handeln wird von diesem Gesetz bestimmt. Ich unglückseliger Mensch, mein ganzes Dasein ist dem Tod verfallen. Wird mich denn niemand aus diesem elenden Zustand befreien? Doch, und dafür danke ich Gott durch Jesus Christus, unserem Herrn. Es gilt also beides. Und die NGÜ hat hier eine ganz interessante Übersetzung oder als Alternative. Und zwar ist das, wenn ich auf mich selbst gestellt bin, sieht es also folgendermaßen aus. Wenn ich auf mich selbst gestellt bin, sieht es also folgendermaßen aus. Während ich meiner innersten Überzeugung nach dem Gesetz Gottes diene, bin ich doch gleichzeitig, so wie ich von Natur aus bin, an das Gesetz der Sünde versklavt. Und dann kommt dieser rettende Vers in Römer 8, Vers 1. Müssen wir denn nun noch damit rechnen, verurteilt zu werden? Nein, für die, die mit Jesus Christus verbunden sind, gibt es keine Verurteilung mehr. Was ich gerade ein bisschen spaßhaft dargestellt habe mit dieser Situation im Autofahren, da können wir gut drüber lachen und das ist ja auch ein bisschen humorvoll. Wenn du dabei bist, weinst du vielleicht eher, ich weiß es nicht. Aber diesen Kampf, den Paulus da ausdrückt, im guten alten Lutherdeutsch heißt es dieser Kampf zwischen Geist und Fleisch. Also wir wollen eigentlich das Gute tun, ja, das, was wir wissen, was Gott gefällig ist, worüber er sich freuen würde, weil wir ihn ja lieben, das wollen wir tun. Also da sagt wahrscheinlich jeder von uns Ja zu. Und gleichzeitig merken wir im Alltag, dass wir viel zu oft auf dieser Seite sind. Ja, wir machen genau das, was wir nicht wollen, wir tun das Böse. Wir lieben nicht unseren Ehepartner, wir lieben nicht unseren Arbeitskollegen, wir lieben nicht unsere Kinder. Wir schaffen es vielleicht nicht immer, rein zu sein in unseren Gedanken. Wir schaffen es nicht, von irgendwelchen Süchten loszukommen. Wir schaffen es nicht, unseren Charakter in den Griff zu bekommen. Wir schaffen all diese Dinge irgendwie nicht. Wir schaffen es nicht. Aber Gott sei Dank gibt es keine Verdammnis mehr für die, die in Jesus Christus sind. Würde ich jetzt hier aufhören und hier einen Punkt setzen, würden wir was Fatales tun. Dann würden wir einer der wichtigsten, wundervollsten Sachen verpassen. Und ich glaube, und das sage ich von mir selber, und ich glaube, dass es auch traurig ist, ich glaube, dass wir als Nachfolger Jesu, als Christen oft hier stehen bleiben. Wir wissen um den Kampf, wir wissen irgendwie, dass wir ihn höchstwahrscheinlich nicht schaffen werden, aber wir wissen, es gibt keine Verdammnis mehr. Wenn ich hier aufhören würde, womit würdest du nach Hause gehen? Würdest du nach Hause gehen, so, ja, es gibt einen Kampf, wahrscheinlich schaffe ich ihn nicht, kann es hin und wieder versuchen, aber es gibt Gnade, Halleluja. Mich motiviert das nicht, alles zu geben, wenn ich hier aufhören würde. Mich motiviert das nicht. Und ehrlich gesagt ist das Bild, was die Welt von uns Christen hat. Und natürlich ist es vor allem eher so ein bisschen die nominellen Christen und so, na, das ist klar. Aber das ist im Endeffekt das Bild, was zum Beispiel auch Moslems uns vorwerfen. Wir nehmen die Gnade Gottes an, es kommt so ein Punkt, ja, da sprechen wir ein Gebet, lassen uns taufen, wie auch immer dieser Punkt aussieht. Dann sind wir errettet und dann haben wir einen Freifahrtschein in das 5-Sterne-Resort Himmel. Wir müssen nichts mehr tun, ja, es ist egal, was wir machen, wir können sündigen, wie wir wollen, am Schluss ist die Gnade und wir sind bei Gott. Ist natürlich sehr, sehr zugespitzt und sehr polarisiert, klar, ne? Aber so, irgendwie ist da doch ein bisschen Wahrheit drin. Beispiel Jähzorn, ja, du weißt vielleicht, dass du jähzornig bist, du weißt, dass du immer schnell durch die Decke knallst und du hast schon vielleicht versucht, das so im Griff zu behalten, ne? Beispiel ich Autofahren, da bin ich, glaube ich, jähzornig, ja, Mann, lass mich doch jetzt in Ruhe Autofahren und da merke ich, das soll nicht so sein. Und ich versuche selber, ich schaffe es nicht. Und dann kann ich natürlich sagen, okay, meine Frau nörgelt auch wirklich viel. Ich bin halt Südländer, ist mein Temperament. Ja, wir haben viele Ausreden und unterm Strich weiß ich, es ist sowieso alles Gnade. Ich kann mich entschuldigen, meine Frau vergibt mir, sie muss mir ja vergeben. Gott wird mir vergeben, wenn ich es ehrlich meine, es ist okay. Und hier bleiben wir oft stehen und das ist nicht gut. Weil Römer 8 geht weiter. Müssen wir denn nur noch damit rechnen, verurteilt zu werden? Nein. Für die, die mit Jesus Christus verbunden sind, gibt es keine Verurteilung mehr. Denn wenn du mit Jesus Christus verbunden bist, bist du nicht mehr unter dem Gesetz der Sünde und des Todes. Das Gesetz des Geistes, das lebendig macht, hat dich davon befreit. Das Gesetz des Mose war dazu nicht imstande. Es scheiterte am Widerstand der menschlichen Natur. Deshalb hat Gott als Antwort auf die Sünde seinen eigenen Sohn gesandt. Dieser war der sündigen Menschheit insofern gleich, als er ein Mensch von Fleisch und Blut war. Und indem Gott an ihm das Urteil über die Sünde vollzog, vollzog er es an der menschlichen Natur. So kann sich nun in unserem Leben die Gerechtigkeit verwirklichen, die das Gesetz fordert. So kann sich in unserem Leben nun wirklich die Gerechtigkeit verwirklichen, die das Gesetz fordert. Und zwar dadurch, dass wir uns vom Geist Gottes bestimmen lassen und nicht mehr von unserer eigenen Natur. Wer sich von seiner eigenen Natur bestimmen lässt, dessen Leben ist auf das ausgerichtet, was die eigene Natur will. Wer sich vom Geist Gottes bestimmen lässt, ist auf das ausgerichtet, was der Geist will. Was der Geist will, bringt Leben und Frieden. Aber was die menschliche Natur will, bringt den Tod. Denn der menschliche Eigenwille steht dem Willen Gottes feindlich gegenüber. Er unterstellt sich dem Gesetz Gottes nicht und ist dazu auch gar nicht fähig. Darum kann Gott an dem, der sich von seiner eigenen Natur beherrschen lässt, keine Freude haben. Ihr jedoch steht nicht mehr unter der Herrschaft eurer eigenen Natur, sondern unter der Herrschaft des Geistes, da ja, wie ich voraussetze, Gottes Geist in euch wohnt. Denn wenn jemand diesen Geist, den Geist Christi nicht hat, gehört er nicht zu Christus. Wenn aber nun Christus in euch ist, dann habt ihr aufgrund der Gerechtigkeit, die Gott euch geschenkt hat, den Geist empfangen und mit ihm das Leben. Wow. Auch wenn euer Körper als Folge der Sünde dem Tod verfallen ist, Nun ist ja der Geist, der in euch wohnt, der Geist dessen, der Jesus Christus von den Toten auferweckt hat. Und weil Gott Christus von den Toten auferweckt hat, wird auch euren menschlichen Körper durch seinen Geist lebendig machen, durch den Geist, der in euch wohnt. All das, liebe Geschwister, verpflichtet uns, aber nicht unserer eigenen Natur gegenüber, so als müssten wir unser Leben von ihr bestimmen lassen. Wenn ihr euer Leben von eurer eigenen Natur bestimmen lasst, müsst ihr sterben. Doch wenn ihr in der Kraft von Gottes Geist die alten Verhaltensweisen tötet, werdet ihr leben. Alle, die sich von Gottes Geist leiten lassen, sind seine Söhne und Töchter. Denn der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven, sodass ihr von neuem in Angst und Furcht leben müsstet. Er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht und durch ihn rufen wir, wenn wir beten, aber Vater. Ja, der Geist selbst bezeugt es in unserem Innersten, dass wir Gottes Kinder sind. Wenn wir aber Kinder sind, dann sind wir auch Erben. Erben Gottes und Miterben mit Christus. Und ich höre hier auf, weil dann nochmal ein ganz neuer Aspekt kommt, Leiden mit Christi, darüber möchte ich jetzt erstmal nicht sprechen. Lass dir diese Aussage nochmal kurz auf der Zunge zergehen. Nun ist ja der Geist, der in euch wohnt, der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Und weil Gott Christus von den Toten auferweckt hat, wird auch euren sterblichen Körper durch seinen Geist lebendig machen, durch den Geist, der in euch wohnt. Was heißt das? Paulus beschreibt diesen Kampf zwischen Geist und Fleisch, beschreibt diesen Kampf von unserer menschlichen Natur, die es nicht schafft, weil sie unter diesem Fluch der Sünde ist. Und dann beschreibt er das, wie wir eigentlich im Geist leben sollen, wie wir das Gesetz Gottes erfüllen sollen, wie wir lebendig sein sollen, wie Gott sich das denkt. Und dann sagt er was ganz Markantes, und das lesen wir hier, dass wir den Geist Gottes haben. Wir haben ihn, und dadurch ist die Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, ja, das ist eine unglaublich mächtige Kraft, deswegen bringt er dieses Bild, die lebt in uns und kann auch unsere Natur, unsere sündige Natur auferwecken. Und das ist ja auch genau das, was passiert ist, als du zum Glauben gekommen bist. In 2. Korinther 5, 17 beschreibt Paulus, dass wenn jemand Christus annimmt, dann ist er von Neuem geboren und er ist eine neue Schöpfung. In Ezekiel 36 beschreibt der Prophet das schon vor vielen, vielen, vielen Jahren davor, dass Gott uns ein neues Herz geben möchte und einen neuen Geist. Ein Herz, das gerne Gottes Gebote befolgt. Was heißt das für uns? Ich möchte mich mal ganz weit aus dem Fenster lehnen, aber was die Bibel damit fast sagt, ist, wir können heilig leben. 1. Johannes 3 sagt Johannes, dass die, die aus Gott sind, können nicht sündigen. Wow. So, keine Sorge, ich möchte jetzt nicht eine neue Heiligkeitsbewegung starten oder so, das ist nicht mein Ziel. Aber ich möchte unser Augenmerk auf was anderes richten. Ich glaube, wir leben viel zu schnell in diesem, ich versuch's mal, ich schaff's nicht, Gnade. Und dann geben wir uns damit zufrieden. Was die Bibel aber sagt, was Paulus hier sagt, was Jesus sagt, wenn er sagt, folgt meinem Beispiel, folgt mir nach, ist, ihr sollt heilig sein und ihr könnt es, weil mein Geist in euch lebt. Wow, das ist ein ganz anderes Ziel. Das ist ein ganz anderes Ziel. Das ist nicht, hey, ich versuch's ein bisschen, ich schaff's nicht, egal, Gnade. Sondern das ist, ich gebe alles, weil ich es eigentlich schaffen könnte, weil der Geist in mir wohnt. Wow, ich bin je zornig, ich kann's nicht mehr sein, weil Gottes Geist in mir wohnt. Ich kann geduldig und liebevoll sein. Galater 5, die Früchte des Geistes. Das kann nicht sein durch Jesus, weil der Geist in mir wohnt. Das ist ein ganz anderes Ziel, versteht ihr das? Ich kann natürlich ins Auto gehen und sagen, boah, ich will nicht mehr je zornig sein, ich versuch's, Mist, hat nicht geklappt. Vielleicht beim nächsten Mal. Ich kann aber auch wirklich anfangen, dafür zu beten. Ich kann morgens mich hinsetzen und sagen, Gott, ich möchte es nicht mehr. Ich möchte nicht mehr meine Frau im Auto so anbellen, wenn sie mich kritisiert. Ich kann natürlich beten, dass Gott sie verändert, ja? Gar keine Frage. Aber ich soll vor allem beten, dass Gott mich verändert. Und dann kann ich dafür beten. Und dann kann ich ihn wirklich darum bitten und ich kann sagen, Jesus, du lebst in mir und du hast mir versprochen, dass du in mir diese Früchte wirkst, unter anderem Geduld, Besonnenheit, Liebe. Und dann kann ich dafür beten. Und ich bin jetzt 12 Jahre Christ. Ich weiß, viele von euch sind das schon viel länger und viel weiter. Und es wäre schön, jetzt eigentlich Zeugnisse zu hören, wer das wo erlebt hat. Ich habe in vielen Bereichen meines Lebens erlebt, wie Gottes Kraft mich verändert hat. Wirklich, in ganz vielen Bereichen. Ich bin noch lange, lange, lange und weit davon entfernt, jetzt heilig zu sein wie Jesus. Werde ich wahrscheinlich auch nie schaffen. Aber deswegen zu sagen, ich versuche es gar nicht erst und ruhe mich auf Römer 8,1 aus, ist nicht die Haltung, die Gott von uns fordert. Und ganz ehrlich, ich glaube, das tun wir ganz oft. Wir ruhen uns auf Römer 8,1 aus. Wir ruhen uns auf Römer 8,1 aus. Und ich möchte euch jetzt ein kurzes Video zeigen, wie das aussehen kann oder was das bedeutet, aus der Kraft Gottes zu leben. Klasse Video, oder? Was mich vor allem freut an dem Video, also das ist richtig gut gemacht, ist diese fröhliche Melodie. Weil es ist einfach, aus der Kraft Gottes zu leben. Es ist ja einfach. Ich finde diese Beispiele so klasse, ja, mit dem Akkubohrer und das ist auch was für Frauen dabei, mit den Küchenmaschinen, ne? Ist ganz nett. Es ist einfach, aus der Kraft Gottes zu leben, wenn, und das ist immer diese Spannung in der Bibel, ja, es ist total einfach, wenn wir mit Jesus verbunden bleiben. Der Heilige Geist bewirkt in den Menschen Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Integrität und Selbstbeherrschung in einer Weise, wie wir es selbst niemals tun können. Wir können uns so viel vornehmen. Ja, ich kann mir so oft vornehmen, liebevoll zu sein. Ich werde es nicht schaffen. Nicht so, wie Gott es eigentlich möchte und wie er es auch aus mir machen könnte, wie er mich dazu schaffen könnte. Und die Bibel bezeichnet das mit im Geist leben. Das lesen wir zum Beispiel eben in Galater 5 oder auch in Epheser 5,18 vom Geist erfüllt sein. Das bedeutet ja, aus der Kraft Gottes zu leben. Und das bedeutet es auch, mit Jesus verbunden zu sein, wie er das in Johannes 15 beschreibt. Das bedeutet, dass wir, weil Jesus lebt ja durch seinen Geist in uns, da ich schon vor einem Monat drüber gepredigt, ich wurde schon wieder zu dem Thema angefragt, aber das bedeutet ja im Endeffekt, dass wir ihm immer mehr Raum geben in unserem Leben. Dass wir ihm Raum geben in unserem Leben. Und das ist, glaube ich, das Schwierigste für uns, vor allem hier in Deutschland, wir müssen selber kapitulieren. Ich glaube, wir müssen an einen Punkt kommen, wo wir aufgeben, weil wir es eben aus eigener Kraft versuchen. Und solange wir uns anmaßen und es probieren und uns immer wieder versuchen, so ich schaffe das, werden wir es nicht schaffen. Das funktioniert nicht. Es funktioniert einfach nicht. Und deswegen ist das Evangelium auch so eine befreiende Botschaft, weil wir es ja gar nicht mehr aus eigener Kraft machen müssen. Und das ist so komplex und perplex und widersprüchlich. Weil zum einen sagt Jesus, hey, gib alles, ja, widersteh der Sünde bis aufs Blut und so weiter. Und gleichzeitig sagt er aber auch, ich gebe dir aber alles, was du dazu brauchst. Und noch obendrauf, überfließendes Leben. Und wir müssen an den Punkt kommen, wo wir endlich das kapieren, dass wir es nicht schaffen. Wir müssen so richtig kapitulieren, so richtig aufgeben und einfach mal als Kind vor Gott kommen und sagen, Papa, ich kann nicht mehr. Mach du doch bitte. Und dann werden wir Veränderungen erleben. Und das ist der Punkt. Aber dazu müssen wir natürlich auch den Wunsch haben. Wenn du sagst, ja, ich bin hier zornig, stehe ich zu, dann wirst du natürlich nie an diesen Punkt kommen. Aber wenn du an diesem Punkt bist, dann kannst du zu Gott kommen. Und so sieht es eben auch ganz praktisch in unserem Alltag aus. Ich wünschte, ich könnte euch jetzt so eine 3-Punkte-Regel geben, ja. So, hab Glauben, dass das, was Gottes Wort sagt, stimmt. Ja, glaub es von Herzen. Dann bete, ja. Bete, was das Zeug hält. Und dann setz es um. Ja, und dann funktioniert es. Dann bist du heilig, dann lebst du aus Gottes Kraft und dein Christsein ist easy. Würde ich gerne machen, würde ich auch gerne selber so leben. Die Realität zeigt, dem ist nicht so. Jetzt würde Paulus auch nicht so viel darüber schreiben. Die Realität ist doch, wir schaffen es nicht. Aber die Ermutigung heute, die ich dir mitgeben möchte, sind 2, ja? Die erste Ermutigung ist, streck dich nach höheren Zielen aus. Gib dich doch nicht zufrieden mit dem Leben, das du hast, weil Gott doch viel mehr dir geben möchte. Ist egal, ob du 2 Jahre Christ bist oder 50. Unser Leben soll bestimmt sein von ständiger Veränderung, von ständigem Jesus ähnlich werden. Das ist unser Ziel. Wir haben es nie erreicht. Wir werden es nie erreicht haben. Und unser Ziel ist es, immer weiter danach zu streben. Es gibt nie einen Punkt, wo du aufhören kannst, dich hinsetzen kannst und sagen kannst, boah, jetzt habe ich es geschafft. Den wird es nicht geben. Und ich glaube, wir tun es ganz oft und sagen, es ist ja Gnade. Es ist nur die halbe Wahrheit. Weil es ist doch schön, wenn wir Gott verherrlichen. Es ist doch schön, wenn wir merken, wie wir Gottes Gebote halten, wie wir Freude dadurch empfangen und wie die Welt vor allem ein Zeugnis in uns sieht. Weil Gott möchte uns zu Menschen machen, die seine Herrlichkeit widerspiegeln. Und das können wir nur, wenn wir seinen Charakter haben. Und seinen Charakter bekommen wir nur, wenn wir uns von ihm verändern lassen. Ganz einfach, oder? Wir können darauf jetzt eine Antwort geben. Wir können zusammen das Abendmahl feiern. Und das Abendmahl ist, wie ich meine, eigentlich die perfekte Situation, um darauf eine Antwort zu geben. In Johannes 15 beschreibt ja Jesus dieses Bild vom Weinstock, dass er der Weinstock ist, der Rebstock und wir die Reben. Und interessanterweise finden wir dieses Bild im Abendmahl wieder. Natürlich, der Wein symbolisiert das Blut des Bundes, aber interessanterweise ist ja auch der Wein, den wir trinken, das ist ja diese Frucht von dem Weinstock und es erinnert uns wieder an das Bild, dass wir vollkommen abhängig sind von Jesus, dass wir ohne ihn nichts tun können. Und wenn wir jetzt das Abendmahl nehmen, dann mach dir das doch bewusst und dann, ich wünschte mir, du würdest dann auch diese Haltung haben von Gott. Ich möchte aufgeben, ich möchte es nicht mehr selber versuchen, bitte mach du das in mir. Und bitte doch Gott, dass er dir neuen Glauben gibt. Wir können Gott um alles bitten und bitte ihn doch, dass er dir neuen Glauben gibt, deine Situation, deinen Charakter, dein Umfeld, wo auch immer du das merkst, sei es eine Abhängigkeit, sei es Mut zu haben, ja, wie vor einem Monat, sei es wirklich an der Charakterschwäche Gott ranzulassen, bitte ihn um Glauben, sein Wort da wieder ernst zu nehmen. Weil Glaube ist doch der erste Schritt, wie ich meine. Wenn wir jetzt das Abendmahl nehmen, ja, dann ist das wie eine Antwort. Du kannst zu Jesus kommen, du kannst sagen, hey, ich empfange das, ja, ich kann da nichts zu beisteuern, das kommt alles von dir. Wenn ich jetzt das Brot esse und aus dem Kelch trinke, dann nehme ich Jesus auf und dann weiß ich, dass ich mit ihm verbunden bin, wie das in Johannes 15 beschrieben ist. Und dann können wir aus dieser Kraft leben. Dann können wir das, hat er versprochen.
Sie hörten einen Predigt-Podcast der EFG Wiedenest. Weitere Predigten, Informationen zu Jesus Christus und zu unserer Gemeinde gibt es unter www.efg-wiedenest.de.